SWR 1. 30 Jahre Hitparade. History.
Top 1000 1989, die Mutter aller Hitparaden, damals noch bei SDR 3. Ich glaube, einer, der vom allerersten Moment an der Idee schon beteiligt war, das war der damalige Musikredakteur Jogi Radfelder. Stimmt das? Du warst ganz früh dabei, ne?
Ja, ich durfte das Ganze umsetzen. Das war damals quasi zu Beginn ein Drei-Mann-Betrieb, also praktisch die zwei Moderatoren und ich. Und dann haben wir ein paar Hiwis gehabt, wie man so schön sagt, also Studenten. Wir haben das ja damals alles mit Postkarten gemacht. Das war ja noch nicht so, dass man da hier mit Mail oder sonst irgendwie was, sondern alles mit Postkarten. Postkarten sind gekommen, die mussten wir alle eintippen. Kollege Lutz, der ja praktisch ein Minicomputerprogramm gebaut hat, damals noch ganz neu, damit wir jetzt ein bisschen zusammenrechnen können. Ein Problem hatten wir am Anfang gleich mal, weil die Schreibweise musste genau gleich sein. Das hat dazu geführt, dass wir zum Beispiel bei den Rolling Stones beschlossen haben, dass wir nur RS sagen. Bei Rock'n'Roll musste ich auch sagen, das wird so und so geschrieben, weil wir mussten so viel korrigieren, das kann man sich gar nicht vorstellen, bis wir das zusammengezählt haben. Es war dann der Anfang dieser Hitparade, da haben wir uns nicht gewusst, was wir eigentlich uns zumuten.
Aber die Uridee, die entstand doch irgendwo mal beim Abendessen, habe ich gehört.
Na, die Uridee war eigentlich die, dass Stefan und Thomas wollten eine Dauermoderation machen und haben dann zum Anlass von 10 Jahren, glaube ich, war das SDR 3, und dann haben sie im Guinness-Buch geguckt und haben leider festgestellt, dass irgendein Amerikaner, glaube ich, 3 Wochen am Stück moderiert hat. Und dann haben wir gesagt, das können wir gleich mal vergessen. Und dann haben sie gesehen, dass Rias eine Hitparade gemacht haben, damit in einem Guinness-Buch standen, und das waren 1000 Titel. Und daher kommt dann der Titel Top 1000X, weil wir wollten praktisch mehr als Rias, also praktisch ab 1001 haben wir sozusagen den Rekord gebrochen.
Hans-Peter Aichner war damals Wortchef bei SDR 3. Wie kam das bei dir an? Hast du gedacht, die sind doch verrückt? Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir das umsetzen? Das geht doch nicht. Oder wie war deine erste Reaktion?
Da die immer verrückt waren, habe ich mich nicht gewundert. Aber nein, ich fand die Idee klasse. Ausgangspunkt war ja auch nicht nur 10 Jahre, sondern es gab ja damals den Wilden Süden. Und die Idee war, ja, man muss doch jetzt beweisen, dass man auch irgendwie wild im Süden ist. Und man müsste irgendwas ganz Außergewöhnliches machen. Und mein Job war es eigentlich auch damals im Sender dafür zu sorgen, dass man sowas Außergewöhnliches machen kann, weil es war nicht selbstverständlich, das war das erste Mal, dass ein Radioprogramm dann für eine Woche völlig außer Kraft gesetzt wird, dass Sendungen ausfallen, dass Nachrichten speziell für das Programm gestaltet werden, dass man unter Umständen Werbezeiten verschieben kann. Das musste man alles auch genehmigen lassen. Und da man sowas vorher noch nicht gemacht hatte, ist es erstmal woanders erst auf Unglauben gestoßen. Ja, schafft ihr das wirklich? Und ja, kommt sowas an? Und das ist dann unter Umständen eine andere Musik. Und das musste man erstmal im Sender auch so durchsetzen und dass es auch alle mittragen und dass auch im Rundfunkrat, war ja auch ein Thema, dass man sowas machen kann, dass Musik eine Woche lang im Mittelpunkt steht in einem öffentlich-rechtlichen Radio, das war nicht selbstverständlich. Aber vielleicht noch eine Anekdote, Jogi, zu den Rolling Stones und dass die Titel, wir haben uns doch am Anfang gewundert, warum Satisfaction nicht weiter vorne war. Weil irgendwie, ich glaube, Platz 67 war I Can Get No und Platz 53 Satisfaction, weil der Computer hat den Titel einfach geteilt. Ja? Und dann musste man es zusammenzählen. Ja.
Also gab es nochmal so eins, Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Es geht los mit Sorry. Und da haben praktisch 50% haben Sorry genommen. Bis wir dann irgendwie, wo wir fast schon fertig waren, gesagt, ach du Schande, das ist zweimal platziert.
Ja.
Und da haben wir noch schnell korrigiert. Damals war es insofern noch ganz geschickt, weil wir hatten ja da noch nichts veröffentlicht. Praktisch, da konnte man dann tatsächlich noch korrigieren. Das war echt ganz gut. Und weil da Hans-Peter zu Recht sagt, dass ich meine, das war damals ein großes Wagnis. Wir wussten ja selber nicht, ob wir irgendwann abbrechen, weil keiner es hören will. Also ich kenne Wortredakteure von damals, die gesagt haben, ich nehme mal 3 Tage Urlaub und wahrscheinlich komme ich dann gleich wieder, weil ihr abbrechen wollt, weil es überhaupt nicht funktioniert. Das sind alles solche Unwägbarkeiten gewesen. Da hatten wir damals ja schon die Sendung Leute. Ja, ich weiß noch, da waren wir in der Kneipe. Das haben wir in der Kneipe besprochen. Ich habe gesagt, was machen wir eigentlich mit den ganzen Leuten, die sagen, was machen die da eigentlich? Und da haben wir den Schwab damals erfunden, der immer als Neugierer reinkam. Herr Schmidt, was machen Sie denn da? Praktisch nur Musik, das geht ja wohl gar nicht. Da kommt doch jetzt Leute normalerweise. Und ich glaube, das haben wir dadurch versucht abzuschwächen. Also für die Leute, dass wir sagen, wir wissen schon, was wir machen. Es ist schon was Besonderes. Und es war halt damals war es völlig neu. Also wie gesagt, ich weiß noch genau, 14.03 Uhr gab es der kürzeste Treff aller Zeiten. Da hat der Friedemann moderiert von 14.03 Uhr bis 14.08 Uhr. Wenn wir um 14.08 Uhr begonnen haben mit 1408 Titeln.
Ja. Christoph, du warst damals Redakteur und Moderator bei SDR 3. Was war dein Job bei dieser ersten Hitparade?
Also das hat sich eigentlich erst im Laufe der Woche so richtig entwickelt, weil wir gemerkt haben, was für eine Dynamik diese Hitparade entwickelt hat. Wir waren einfach da, haben im Hintergrund immer wieder Sachen in die Sendung gegeben. Was damals ganz aktuell und ganz modern war, waren Fax. Mhm. Die Leute haben uns Faxe geschickt, deswegen bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir nicht auch aufgerufen haben, dass Faxen? Die Titel über Fax eingereicht werden konnten. Das weiß ich aber echt nicht mehr, das ist schon so lange her.
Ich glaube, die Titel waren wirklich Postkarten.
Nur Postkarten.
Und wir haben über Fax dann die ganzen Reaktionen und Bilder und alles Mögliche gekriegt.
Das war unglaublich, also teilweise, ich weiß gar nicht, wie das geht, die Leute haben uns meterlange Faxe geschickt. Also die müssen daheim irgendwie ein Blatt nach dem anderen eingeschoben haben, wo sie irgendwelche Zeichnungen oder irgendwelche Durchhalteparolen geschickt haben, und unser Job war es eigentlich zunächst mal, das auszuwerten und in die Sendung zu geben, mit Thomas Schmidt und mit Stefan Ziller eben zu reden, was machen wir da draus, und aus diesen Reaktionen kam eben dann immer wieder die Überlegung, wo fahren wir auch raus, wo gehen wir hin, welche Reaktionen nehmen wir auf Sender oder wen rufen wir an.
Ja, es gab ja auch Dauerhörer, ne?
Es gab Dauerhörer, die damals schon angefangen, nachts durchzuorganisieren. Wir haben, glaube ich, auch gesagt, wir rufen immer mal wieder Leute an, ob sie auch wirklich Dauerhörer sind. Die mussten dann die letzten drei Titel dann gerade irgendwie, wenn man angerufen hat, sagen. Und wir sind dann irgendwann auch im Lauf der Woche nicht nur zu Leuten rausgefahren, die uns geschrieben haben, sondern wir sind auch rausgefahren, haben einfach ein SDR-Auto, Süddeutscher Rundfunk war das ja noch damals, genommen und sind auf Marktplätze gefahren. Und haben einfach gesagt, jetzt gehen wir mal hin, weil diese Beteiligung, die haben wir richtig körperlich gespürt von den Leuten und haben gesagt, wir müssen doch irgendwie auch raus und in die Region raus und die Leute einfangen oder denen auch zeigen, dass wir bei ihnen sind, und sind dann auf Marktplätze gefahren, haben dort, ich glaube, Giveaways verteilt oder irgendwie mit den Leuten einfach nur geredet oder auch teilweise Interviews aufgenommen. Und das war am Anfang einfach nur ein Versuch, dass wir gesagt haben, wir sind um 10.30 Uhr in Ludwigsburg auf dem Marktplatz, und tatsächlich, da standen Dutzende von Leuten und haben auf uns schon gewartet, bis wir da angekommen sind. Und ich erinnere mich an eine Situation, dass, ich glaube, es war sogar Ludwigsburg, dass die uns aus der Heckklappe von unserem Variant, den wir damals dabei hatten, hatten die uns einen Fuß von einem Sonnenschirm rausgeklaut und meinen persönlichen Automobilatlas. Also die Leute waren völlig verrückt und wollten einfach auch irgendwie Teil von dieser ganzen Irrenwelle sein.
Ja, ich habe von vielen Kollegen gehört, dass sie in Urlaub geschickt wurden von Hans-Peter, und die wurden aber alle der Reihe nach wieder zurückgerufen, weil so viel zu tun war. Ja? Allein das Essen, die Geschenke, die da waren, ihr seid ja da schier erstickt drin. Ne?
Das stimmt, ja. Es war überwältigend, muss man echt sagen. Also das war, keiner damit gerechnet, deswegen sind wir auch völlig perplex gewesen, wie das eigentlich geht. Das hat ja dazu geführt, was danach praktisch noch kam, dass wir dann noch spontan in die Villa Berghoch sind, um das Finale da zu machen. Ich weiß noch, Hans-Peter, du hast, glaube ich, das Casino-Nebenraum irgendwie reserviert für ein paar Leute.
Das wäre ein jähes Ende meiner Karriere gewesen. Da hätten 85 Leute reingepasst. Und
also das Finale war dann im Park der Villa Berg draußen. Gab es eigentlich auch eine Band oder wie lief das ab?
Das war sehr kurzfristig. Man muss ja sagen, der Thomas und der Stefan, die haben ja dauermoderiert. Und ich war letztendlich auch die ganze Zeit so dabei, und wir waren ziemlich eigentlich, sind auf dem Zahnfleisch dann so langsam am Donnerstag gewesen. Und dann kam auf die Idee des Hauses, dass wir das aufgrund des großen Erfolges in der Villa Berg machen. Und da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Ich hatte große Zeitprobleme, wir mussten ja überziehen. Damals war Ralf Jedicke der Sportchef, das weiß ich noch, mit dem habe ich immer konferiert, er war Bundesliga. Es war klar, wir sollten eigentlich um 3 fertig sein. Am Schluss habe ich dann rausgeschlagen beim Ralf, dass wir bis 4:30, also bis die erste Halbzeit auch noch machen durften. Und dann sollten wir noch da hoch. Und ich dachte, mein Gott, dann weiß ich noch, haben wir Donnerstagabend, sind wir zu dritt. Da haben wir gesagt, na, ist ja gut, okay, machen wir halt. Und dann weiß ich noch, dann war es ja brutal heiß an dem Tag. Also
ja, das war glaube ich, wenn ich es richtig weiß, hat uns da auch sehr geholfen, ob es auch seine Idee, weiß ich nicht, war. Das war der Michael Klöckner, das war damals der Leiter von unserer Öffentlichkeitsarbeit.
Der und auch der Kommunikationschef Bessler, die zwei zusammen.
Genau, die haben gesagt, hey Leute, ihr müsst da raus. Und die haben uns echt auch in der Organisation von diesem Ding da geholfen. Wir dachten, da kommen ein paar hundert Leute, haben eine kleine Bühne gebaut. Da.
Die haben uns überhaupt auf die Idee gebracht. Die haben gesagt, wollt ihr dann noch irgendwas zum Schluss machen? Und so, also hat keiner von uns irgendwie... Selbst bei den Reaktionen in der Woche war uns immer noch nicht bewusst, welche emotionale Wucht die ganze Geschichte hat. Und es war einmal die Musik, da sieht man mal, welche Emotionen Musik auslösen. Und aber auch natürlich die Dauerbelastung der Moderatoren, dann alle mitgefiebert haben. Und die zwei Elemente waren es.
Und die haben dann, ich glaube, kurz vorher ist diese Werbekampagne überhaupt erst gestartet mit Radio für den Wilden Süden. Das war damals das allererste Mal, dass wir für SDR 3 damals Plakate bekommen haben. Und das war diese Idee von der Frankfurter Agentur, Conrad und Burnett. Und da erinnere ich mich an ein Motiv, wo ein älterer Herr seinen Kopf in die Hände stützt und drunter stand, die Musik von SDR 3 ist nichts für den Intendanten. Und solche Plakate hingen dann da auch.
Und der damalige Intendant Bausch hat es genehmigt, das muss man fairerweise sagen.
Ja, klar.
Genau. Wir haben damals auch noch Glück gehabt, weil das war eigentlich eine Wackelbühne. Da oben, und da ist mir gerade noch eingefallen, damals war noch CD- und Vinylplatten, ja, das war ja diese Übergangszeit. Und da bin ich auf die Idee gekommen, wir können das da oben gar nicht spielen, weil das springt ja alles. Mhm. Und da habe ich noch zwei aus dem Archiv, habe ich dann verpflichtet, sie sollen jetzt so tun, als ob sie nicht wüssten, was sie machen. Und haben die letzten Top 30 umgeschnitten auf Band, im Wechselbad, auf zwei Bänder, dass wir überhaupt da oben senden konnten. Und das war schon, da haben wir manche Sachen haben wir auch Glück gehabt. Aber was mich am meisten berührt hat, weil du Bessler und so jetzt gesagt hat, dass die dann organisiert haben, dass der Led Zeppelin zum ersten Mal die Nummer 1, dass da genau der Zeppelin dann über die Villa gekommen ist. Und das war schon, also das war ein emotionaler Höhepunkt, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Also das war ein absoluter Gänsehautmoment.
Ja, und das war wirklich.
Und es war eigentlich auch der Start in die Multimedialität, wenn man will, auch wenn das Internet noch nicht die Rolle da spielen konnte zu dem Zeitpunkt. Aber es war doch auch, dass Fernsehen drauf gegangen ist, ja.
Es ist, aber Sie haben noch nicht, also gleichzeitig mit uns übertragen, aber Sie haben dann intensiv berichtet. Und dann weiß ich noch, der Michael Schlicksup, der ja auch bei uns dann war, der hat damals Sport im Dritten gemacht und der hat ja dann die Weltmeister eingeladen. Also praktisch Siller-Schmidt waren.
Genau, am Sonntag. Samstag das Finale, Sonntag genau, bei Sport im Dritten.
Die nicht nachts dann auch live draufgehalten auf die...
Die sind, also ich weiß, genau. Es war...
Ja doch, du hast... Doch,
sie haben teilweise, ja. Sie haben
sehr... Das war praktisch der Start des Einfachfernsehens und was dann viele Sender nachher auch nachgeahmt haben, dass man einfach Radio abfilmt.
Ja.
Und,
das
und,
weiß
und
ich noch
das nachts und es waren dann erstaunliche Quoten, die gekriegt haben und das war ja wirklich Einfachstfernsehen.
Ich bin mir relativ sicher, damals haben sie nicht so genau draufgehalten bei der Top 1000, sondern ich weiß, der Hagen hat uns begleitet, Hagen von Ortloff, der ja bekannt geworden durch die Eisenbahnromantik. Ja. Praktisch, der hat damals...
Und Beach Boys Fan.
Ja, und da gab es damals ein richtig großes Feature und das diese Zusammenarbeit mit dem Fernsehen hat dann mit der Top 2
ein Jahr später dann. Praktisch, okay, ja, da
wo man dann richtig mit Fernsehen zusammen gleichzeitig gesendet hat.
Ja. Darf ich noch eins erzählen, weil das war für mich damals auch ein, wie soll ich sagen, wie so ein Erweckungserlebnis, weil wir hatten nicht nur bei uns im Sendegebiet diese wahnsinnige Reaktion auf diese Aktion, sondern wir hatten ein wahnsinniges Presseecho auch damals. Ja. Und weißt du, das war ja die Abteilung auch von dem Herrn Bessler da, die haben dann einen Pressespiegel gemacht und da bin ich rückwärts umgefallen, dass sogar in der Los Angeles Times, das habe ich mir gemerkt, sogar eine Meldung war, dass wir das SDR 3 in Germany eine Weltrekord-Hitparade gemacht
haben. Und das haben, als die Hitparade zu Ende war, alle Sender haben uns Glückwunsch-Telegramme gefaxt quasi oder wirklich als Telegramm geschickt oder als Faxe. Aber vielleicht eins noch, um nochmal zu erläutern, wie ungewöhnlich es für uns war, aber welche Emotionalität es ausgelöst hat. Ich saß da mal während der Hitparade in einem Biergarten und es lief ganz laut die Hitparade. Und als der nächste Titel angekündigt wurde, wollte jemand bestellen und der Kellner sagte, pst.
Ja, ich meine, das war schon eine Reise. Also, da war ich viel mehr auch ein. Als zum Beispiel haben sie ja, um das Finale zu hören, haben die Sportveranstaltungen verschoben. Ich weiß, im Vorstand wäre Fußballspiel gewesen. Die haben extra erst um 4:30 begonnen, weil sie das Finale hören wollen. Und dann, wo ich auch so gedacht habe, es war ein Ritterschlag, die Zeit, die ehrenvolle Zeit, hat uns einen Dreispalter gewidmet während der Hitparade. Und zwar einer, der hier in Ludwigsburg gelebt hat, der beschrieben hat, er sagt, was soll das eigentlich? Und dann muss er zugeben, dass es ein unglaublich faszinierendes Element war, weil dann nach meinem Freund der Baum kommt Jimi Hendrix, dann kommt irgendwie ein Heavy-Metal-Teil und dann kommt wieder ein Schlager. Das wäre so spannend gewesen. Und da muss man halt sagen, das war zum ersten Mal. Also keiner wusste, was kommt. Und für mich war ich klar, also für mich war die größte Überraschung damals, dass Led Zeppelin Nummer 1 wird, was ja nicht einmal eine Single war. Und habe gedacht, das ist eigentlich eine Hymne am Schluss, die nicht besser sein kann.
Ein Jahr später war die Überlegung, was machen wir? Setzen wir eins drauf? Geht das überhaupt? Kann man das noch toppen? Und dann kam passenderweise die Wiedervereinigung. Und wie entstand dann die Idee der Top 2000D?
Die entstand, als wir dort, ich weiß, wir haben ja war das erste Radio, das mit DDR 1 einen gemeinsamen Tag hatten. Das war der 30. November, das war ja deswegen so ganz gut, weil das mein Geburtstag war, in dem wir dummerweise auch noch reingefeiert haben und morgens um 5 begonnen haben zu senden. Und da hatten wir schon vor, ich glaube, Stefan Ziller war da die führende Kraft, dass wir gleich mit DT64 noch Kontakt aufnehmen, damals in der Naleppa-Straße, da in Ost-Berlin. Und mit denen also praktisch mal sprechen, ob die Lust haben, da mitzumachen, sozusagen im Herbst dann. Und da haben sie angebissen und dann haben wir wirklich ein Jahr gebraucht, um das irgendwie zu stemmen. Wie kriegt man das hin? Wie senden wir im Wechsel? Sind die Titel überall da? Also es war ein Riesenaufwand, aber da hat es begonnen. Also ein Jahr vorher haben wir das. Ja. Und das war so ein Motto von uns selber beim SDR, dass wir gesagt haben, wir wollen keine gleiche Hitparade spielen. Also nicht praktisch genau das gleiche System nochmal, sondern eigentlich eine neue Idee haben. Und daher kam das Top 1000D dann.
Ja, es war eine offene Debatte danach. Sagt, kann man sowas nochmal machen? Ja. Nee, eigentlich nicht, weil das ist aufgewärmt. Und dann kam Wiedervereinigung und sagt, Mensch, eigentlich, das wär's jetzt. Und man hat sich über die Schwierigkeiten im Detail zunächst mal überhaupt keine Gedanken gemacht. Allein Verkehrsservice, wie regelt man das zum Beispiel? Oder macht man gemeinsame Nachrichten?
Und die Werbung.
Und die Werbung und die Sachen, wie macht man es mit der Moderation? Und es war ja technisch alles noch nicht so einfach, wie es jetzt im digitalen Zeitalter war. Und das musste man schon vorbereiten. Und das war dann auch wieder, weil ich es vorhin gesagt habe, mein Job, das musste man im Rundfunkrat wirklich sehr intensiv vorbereiten, weil die natürlich auch sagten, ja, sagen wir mal, das ist ja ein DDR-Radio, wie wollt ihr gemeinsame Nachrichten? Wie ist es gesichert, dass es unter journalistischen und nicht irgendwie unter ideologischen Gesichtspunkten? Und das führte dann dazu, dass wir dann während der Hitparade einen Nachrichtenredakteur, Karl-Heinz Muff, hingeschickt haben. Das war Auftrag des Rundfunkrats, dass dann auch wirklich Journalismus in den Nachrichten gesichert ist. Und der sagte nachher, er sei im Nachhinein sehr berechtigt gewesen, weil dort im Nachrichtenstudio war es nicht so, dass ein Chef vom Dienst vorne saß und ein Chefideologe, der normalerweise bei den DDR-Nachrichten bisher immer überprüft hatte, ob auch wirklich die richtigen Nachrichten da kommen.
Es gab das war ja vor der Wiedervereinigung, ne?
Ja, ja,
das war noch nicht.
In dieser Übergangsphase genau, war das.
Also es
genau,
noch die DDR gab.
Ja, genau. Es gab vier verschiedene Moderatorenteams, immer ein Ossi, ein Wessi zusammen. Das war Schneidewind Holtmann für ein Team. Dann der Uwe Wassermann mit Stefan Siller.
Thomas Schmidt mit
Marion Brasch. Ja. Und Friedemann Leinert mit Lutz Bertram.
Genau.
Das waren die Teams.
Zwei waren aus Berlin, zwei Paare waren hier.
Und die Sender wurden dann quasi komplett zusammengeschaltet. Und gab es dann während der Hitparade auch Stress?
Einmal zunächst mal das Hauptproblem, das wir am Anfang hatten. Ich habe die gefragt, ob sie überhaupt alle Titel hätten in Ost-Berlin. Und dann haben sie ganz großspurig gesagt, natürlich haben wir alle Titel. Wir kriegen das alles prima, alles gut. Und wir haben ja im Wechsel 8 Stunden, weil sie gesendet. Also einmal Ost-Berlin 8 Stunden, dann wieder wir 8 Stunden, dann wieder die 8 Stunden. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube das alles nicht. Dann haben wir auf jeden Fall die Leitung immer doppelt stehen lassen. Also praktisch in beide Richtungen. Das war insofern im Nachhinein ganz gut, weil die haben natürlich 30% der Titel haben die nicht gehabt. Die haben ja alle dann von hier zugespielt. Also wir haben sozusagen in Stuttgart alle Titel gehabt, im Fall da irgendwas passiert. Also das sind so kleine Details, die im Grunde mal ja dann immer eigentlich berücksichtigt werden müssen, dass es überhaupt funktioniert. Und die Absprachen waren eigentlich schon relativ schwer.
Ja, das muss man sich vorstellen, das war ja eigentlich alles noch vor der Digitalisierung.
Ja, ja, genau.
Das war ja alles noch analoge Zeiten. Und ich erinnere mich, also ich habe ja nicht mitmoderiert, aber ich habe im Vorfeld natürlich viel moderiert auch in der Zeit. Und wir haben dann mal auch in einer Sendestrecke schon mal einen Testlauf gemacht. Und dann mussten wir wirklich ganz exakt absprechen, wann wir gemeinsam auf Sender gehen. Das war dann minutengenau getaktet. Und das hat aber alles wunderbar funktioniert. Also wir waren damals auch ein bisschen überrascht, dass das auch von der technischen Seite her so gut funktioniert hat. Ja.
Was wir gelernt haben, war, dass 2000 Titel zu viel ist für so eine Hitparade, weil dann doch hinten raus, sagen wir mal vorsichtig, auch so ungewöhnliche Titel. Dann auch vor allem, weil natürlich aus der DDR Titel, die keine Socke hier kannte. Ja. Mhm. Und dann auch der Lutz Bertram, der auch einen ungewöhnlichen Moderationsstil hatte. Mhm. Es waren sofort, nach einem Jahr gab es quasi schon Kultritualisten von der ersten Hitparade und die das so als Schändung ihrer Hitparaden-Idee gesehen haben. Und das sprach aber nur für die Hitparaden-Idee selber, weil die aus ihrer Emotionalität heraus so reagiert haben. Aber trotzdem war es insgesamt wieder ein riesiger Erfolg und hat auch zu einer gigantischen Abschlussveranstaltung geführt und hat mit der Tradition der Hitparaden bis heute begründet.
Haben wir da nicht sogar zwei Abschlusspartys gemacht?
Ja, genau, zwei Stück.
Auf dem Vasen.
Ja. Vasen, ja. Kannst du da Vasen
und in Dresden, glaube ich. Ja.
Genau. In Dresden.
Das Zusammenschalten, das hat nicht mehr geklappt. das war ziemlich chaotisch, aber das war nicht so schlimm, weil es ja zwei verschiedene Veranstaltungen waren.
Ja.
Wir wollten eigentlich immer noch ein bisschen zusammen, aber das hat eigentlich, dann haben wir gesagt, jeder macht sein Ding von uns bis zum Schluss. Und da haben wir zum ersten Mal Bands dann auch gehabt.
Genau, die Toten Hosen waren Überraschungsgast.
Ja, die 2 Monate später in der Schleierhalle gespielt haben. Deswegen durfte man nicht vorher sagen, dass die kommen. Die haben auch nur eine halbe Stunde gespielt.
Ja, aber die haben auf jeden Fall Hier kommt Alex gespielt. Ja. Das war, glaube ich, auf 16, wenn ich mich erinnere.
Ja, oder 11 oder so, also relativ hoch platziert. Und das war das Überraschende für die Leute, war, dass dann der Titel nicht einfach kam, sondern auf einmal Vorhang auf und dann spielte die Band das. Also es war schon sensationell.
Und ziemlich weit vorne, auch knapp an den Top Ten vorbei, Matthias Reim mit Verdammt, ich lieb dich. Das war ja sensationell, dass so ein Song so weit vorne landet.
Ja.
Ne?
Ja. Wobei der war in dem Jahr, glaube ich, aus 16 Wochen oder
20 Nummer 1, ja. Also, ja.
Und der stand vor der Bühne und wusste gar nicht, worauf er sich eingelassen hat und wollte nicht auf die Bühne gehen. Und dann mussten ihn alle, weil er sagt, oh, die pfeifen mich doch hier von der Bühne, und hat Siller ihm versprochen, und es hat er dann auch in bewegenden Worten von der Bühne, als er um Toleranz und Respekt warb. Aber die Leute waren alle so gut drauf und Verdammt, ich liebe, war ja auch eigentlich kein typischer Schlager, sondern das war eigentlich streng genommen deutsche Popmusik. Ja.
Genau, ein Popsong.
Was Nummer, waren einige enttäuscht von der Nummer 1?
Ja, Nothing Compares to You, Sinead O'Connor. Das war der DDR-Einfluss dann.
Ja, das hat die DDR mit hochgewildert, war auch in Deutschland, also bei uns war es auch ziemlich erfolgreich, aber das Nummer 1 wurde ist, was letztendlich damals der Osten sehr stark gewählt hat, das war diese Elektropop, also Depeche Mode oder solche Sachen. Also da hat man eindeutig diesen Einfluss bei denen gehabt, was die bei denen sehr erfolgreich
und populär. Ja, und was mich gewundert hat, Karat, Pudis, die waren gar nicht so weit vorne.
Nee, aber ich glaube, da war der Wunsch, dass man endlich mal das andere wählt. Also jetzt
genau.
So,
ja,
ich glaube, da war einfach, es war viel sexier praktisch dann die Welthits zu wählen, als unbedingt die eigenen.
Ja. Ja. Aber diese Effekte hatten wir ja öfter mal, dass einfach auch die aktuellen Hits dann ziemlich weit nach vorne gewählt worden sind, und zwar aus allen Genres. Ja. Also wir hatten ja schon mal auch dann Helene Fischer in den Top 5 mit Atemlos. Wir hatten da diese Over the Rainbow-Geschichte mit diesem
Das sage ich jetzt nicht, wie der heißt.
Ja. Das ist ja nicht aussprechen.
Genau. Also diese Effekte hatten wir ja immer wieder, dass wir ganz aktuelle Sachen einfach auch...
Dann Eternal Flame von Bangles war, glaube ich, mal Platz 4. Ja. Nein, ich meine, und der Song ist ja letztendlich auch nicht schlecht, das muss man ja auch sehen. Und es sind dann immer Hymnen, die eigentlich vorne landen. Aber auch das war wieder sofort, es ging sofort mit dem Ritual los. Also dass dann... Das ist so, als wenn man an Weihnachten nicht Stille Nacht spielt. Das ist für Leute, wenn nicht Stairway to Heaven ist. Obwohl, wie der Jogi vorhin gesagt hat, vorher kannte den Titel, also ich will nicht sagen kaum jemand, aber der spielte eigentlich im Radio eine geringe Rolle, der Titel.
Keine Rolle eigentlich.
Ja, ganz, und es ist durch die Hitparade. Und was mich dann später gewundert hat, dass auch in allen anderen Sendern spielte der zumindest eine Rolle. Ja. Mhm. Ich dachte damals, als ich so gerüchteweise hörte, weil ich wollte es nicht wissen, bei der Erstliedparade, wer da vorne liegt, hörte ich Led Zeppelin. Da dachte ich, Donnerwetter, Hole at the Loft. Das ist vorne, ja. Und so, und da habe ich mich auch gewundert. Ja.
Stairway to Heaven. Ja. Top 2000D, da war das Fernsehen mit dabei, da wurde wirklich abgefilmt. Ja. Rund um die Uhr, da gibt es lustige Filme von Matthias Holtmann, der mit einer Jinglemaschine sich prügelt. Gibt es auf YouTube, kann man sich anschauen. Ja.
Das Besondere war, also das wird man heute auch nicht mehr machen, das war ja wie ein Sit-In. Wir haben ja das eigentlich da die Ebene, wo die Studios waren, haben wir ja aufgemacht. Dann sind die da in der letzten Nacht, sind die alle da unten rumgesessen. Das war schon irre. Also,
die Hörer.
Die Hörer. Ja. Also ich wie ich es wieder gesehen habe, ich glaube, heute würde man es nicht mehr machen.
Nee, geht nicht mehr.
Und auch viele Kolleginnen und Kollegen im ganzen Haus, aus allen Bereichen, Verwaltung, überall, haben natürlich Freunde mitgebracht. Die haben dann auch gesagt, also ich habe da Möglichkeiten und so. Und da war das immer irgendwie, das mit Decken da, die da waren und Schlafsäcken und so. Da waren,
aber wir hatten schon kleine Sicherheitsmaßnahmen eingebaut, weil irgendwann standen so viele Leute vor dem Funkhaus, dass wir bloß noch so halbstundenweise Leute reingelassen haben und dann aber auch nach einer halben Stunde die wieder gebeten haben zu gehen, weil sonst wäre das auf der Studioebene da ziemlich voll geworden.
Ja, Wahnsinn.
Und die Abschlussveranstaltung, muss man nochmal ausdrücklich sagen, war auch eine erste richtig logistische Meisterleistung von denen, die es organisiert haben. Das kann ich sagen, weil ich es nicht mitorganisiert habe, aber dann... Eberhard Ginger war es doch, glaube ich, der als Fallschirmspringer den Nummer-1-Titel dann brachte. Es wurde ein Film gedreht fürs Fernsehen, wie Silla Wassermann dann gemeinsam über den Max-Eitzee in Stuttgart dann Richtung Bühne, werden von der Polizei festgenommen und von der Polizei dann auf die Bühne gebracht und dort buchstäblich entfesselt. Und das dann im Fernsehen alles, also das war schon insgesamt eine für damalige Zeit eine ungewöhnliche nochmal multimediale Aktion, das muss man wirklich sagen. Und weil es zumal dann auch noch bei den ersten Hitparaden auch noch ein Buch dazu rausgekommen ist.
Ja, und wir haben Günter Schneidewind geerbt aus der Hitparade. Der ist ja dann zu SDR 3 gekommen, direkt. Ne?
Ja. Das war die Idee von Matthias Holtmann, der ja mit ihm manche Schichten gefahren hat. Und der hat damals, glaube ich, einfach so mal ihn angerufen nach der Hitparade. Und gesagt, du Günther, hast du nicht Lust, zu uns zu kommen? Und dann habt ihr entschieden, ja, können wir eigentlich brauchen. Und der hat ja dann Knallerfall seine Zelte in der damals noch DDR abgebrochen.
Das war die Matthias, was machst du morgen Abend? Ja, ich gehe nach Hause. Das glaube ich nicht. Aber ich muss auch fairerweise sagen, der mittlerweile auch verstorbene früher Hörfunkdirektor Lücke hatte mich angerufen und gesagt, ihm hätte der Schneidewind gut gefallen, ob wir nicht daran dächten, dem ein Angebot zu machen. Und Günther hat wirklich da auch, der war auch einer, der sofort beliebt war als Moderator, den die Leute sofort mochten.
Mhm. Ja. Und aber er hat immer befürchtet, dass er irgendwann von einem Traum aufwacht und es heißt, er muss wieder zurück.
Ja.
Hat nie so ganz dran geglaubt, dass es tatsächlich so ist.
Naja, und ich habe ihm auch immer gedroht, aber es ist
ja, und die DDR-Vergangenheit hat dann auch irgendwo zugeschlagen, denn Lutz Bertram ist ja dann irgendwann aufgeflogen als I.M. Romeo. Das natürlich auch, für Günther war das ein Riesending, die waren eng befreundet.
Ich bin dann auch damals als erstes zu Günther gegangen, habe gesagt, Günther, wenn irgendwas wäre, das musst du mir jetzt sagen. Und wobei bei dem Bertram das auch eine, muss man fairerweise sagen, also ich hatte während der Hitparade mit ihm ganz große Probleme, weil der hat aus unserer akustischen Perspektive moderiert wie eine Wochenschau in den 30er Jahren. Da haben auch viele Hörer sich beschwert über den. Aber der Lutz Bertram war blind und hat offensichtlich auch diese Geschichte als EM gemacht, weil ihm die Stasi da Angebote mit Westbehandlung und so weiter gemacht hat, das muss man fairerweise sagen, dass es ein ganz, ganz schlimmes, persönliches, tragisches Schicksal gewesen ist. Aber die anderen drei waren, wie sich dann die Zukunft gezeigt hat, Gott sei Dank sauber.
Und dann kam irgendwann das Jahr 1994 und das hier.
1000 aller Zeiten.
Mit dabei 9 Radiostationen in Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, Irland, den Niederlanden, der Schweiz, Österreich und in Sarajevo. 60.000 Hörer aus 10 Ländern haben sich per Stimmzettel beteiligt. Via Satellit können Millionen Hörer in ganz Europa erreicht werden.
SDR 3 Top 1000 XL.
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 SDR 3 Top 1000 XL. Super!
SDR 3 Top 1000 XL.
Nach Deutschland nehmen wir Europa, so klingt das. Wie entstand diese Hitparade? Die muss ja noch um eins komplizierter gewesen sein als die deutsch-deutschen Charts.
Das war hochkomplizierend, ja.
Wie lief das ab? Also das waren 9 Radiostationen innerhalb Europas, aber es war nicht so, dass sich alle zusammengeschaltet haben, sondern es wurde nur abgestimmt in den anderen Ländern. Daraus entstand eine Hitparade, die wir hier in Stuttgart abgespielt haben und jedes Land hat für sich gemacht, was es wollte.
Also aus dieser Hitparade machen wollten, genau.
Ja.
Weil wir haben ja verschiedene Sprachen gehabt, wir könnten im Radio schlecht mit Untertitel senden, deswegen war es klar. Also wir müssen so machen, wir haben dann nur, weil wir die Logistik hatten, haben wir in Stuttgart die Auswertung gemacht. Und da ja bei uns die Hitparade einen sehr großen Erfolg hatte, haben eigentlich mit Abstand die meisten hier aus unserem Sendegebiet mitgemacht. Und deswegen haben wir die Stimmen je nach Teilnahme gewichtet. Also praktisch, dass es dann, dass es ungefähr so wie viel da mitgemacht haben, haben wir dann praktisch in Relation gesetzt und haben gesagt, so viele Stimmen kriegen die Titel da von denen. Und daraus ist die Hitparade entstanden.
Also das Verhältniswahlrecht.
Richtig.
Besonders spannend war ja Radio 99 in Sarajevo. Es war Kriegszeit zu dem Zeitpunkt. Wie ist dieser Kontakt entstanden?
Also ich weiß, dass Tommy Ahlers damals da unten war und von sich aus eine Idee hatte, ob er nicht da praktisch auch Stimmzettel verteilen könnte. Und wir haben gedacht, völlig verrückt, glaube ich, nie dran. Und dann hat es plötzlich geklappt. Und ich weiß heute noch, wie Thomas Ahlers, ja ARD-Korrespondent, eigentlich völlig begeistert uns angerufen hat und zurückgekommen ist, was das für eine Welle von Begeisterung in Sarajevo ausgelöst hätte, weil das endlich mal was anderes war als nur Krieg, Krieg, Krieg oder oder Elend, sondern sie konnten praktisch irgendwas Positives mitmachen. Das hat, war fast eine gute Geschichte. Also wir waren sehr skeptisch, ob das überhaupt geht, ob das richtig ankommt. Und er sagt im Gegenteil, es hat da praktisch sehr große Wellen geschlagen und die fanden das ganz toll. Haben sich sehr geehrt gefühlt, dass wir da mit denen mit zusammenarbeiten.
Ja, und die Situation war, Sarajevo war eine belagerte Stadt zu dem Zeitpunkt. Und da saßen irgendwo noch Heckenschützen und Scharfschützen rum. Und das hat denen wirklich was bedeutet. Also es war immer die Reaktion, ihr habt uns nicht vergessen, wir gehören dazu. Also das war hochpolitisch. Aber Entstehungsgeschichte war auch nach der Top 2000, der haben wir gesagt, so das jetzt, jetzt war es das irgendwie. Und dann, ja, Europa. Und dann kam hinzu, wir hatten, also der Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Und dann hatten wir eine große Hilfsaktion 93 für Brezovica, für das Kinderhilfswerk. Und das war auch ein riesengroßer Erfolg mit riesengroßer Resonanz. Ich glaube, 9 Millionen Mark haben wir damals zusammengesammelt. Und dann hatten wir wieder Lust auf ein Aktionsradio. Und wir haben oft dann auch drüber gesprochen, wir gehören zusammen, auch die vielen Kroaten, die hier leben, die gesagt, Mensch, dass ihr das macht und so weiter. Und da kamen wir nochmal auf die Europa-Idee, wie wir an die einzelnen Sender rankommen, Christoph, ich weiß nicht. Wir hatten dann mal eine Vorbereitungssitzung in Österreich, wo dann die Beteiligten irgendwie zusammenkamen, wie die Sender dazu kamen, weiß ich wirklich nicht mehr. Aber ich glaub, das war die Idee Brezovica plus Europa.
Ja, aber du hast vorhin von diesem Popwellentreffen, von dem Europäischen gesprochen. Ich glaube, über diese Schiene habt ihr damals die Sender angesprochen. Und dann hat man eben geguckt, wer hat Lust, da mitzumachen. Das war am Anfang gar nicht so einfach, die zu überzeugen, weil bei denen halt dieser Hype um die Hitparade noch gar nicht so angekommen war. Ja. Und ich erinnere mich an mehrere Vorbereitungstreffen. Wir haben eins in Österreich gemacht, wir haben eins aber auch hier in Stuttgart gemacht. Ja. Und wir haben dann alle 9 Radiostationen eingeladen zu einem großen Abschlussevent, das wir damals gemacht haben im Reitstadion in Stuttgart. Und da waren dann, ich weiß nicht, ob auch aus Sarajevo, ich glaube, da war niemand da, aber von den anderen Stationen war immer irgendwie ein Moderator oder der Programmchef dann da und die waren dann alle, das erinnere ich mich, alle auf der Bühne dann auch und haben dann bei unserem Abschluss sozusagen dann auch nochmal diese Europa-Idee gefeiert.
Aus Sarajevo gab es eine Grußbotschaft bei dem, habe ich.
Die Stimmung ist mindestens genauso gut wie bei euch, auch wenn wir nur 15 Leute sind. Die Solidaritätsgrüße sind wunderbar angekommen, auch in der Nacht. Das gesamte Studio hat getobt und sie haben sofort einen Jingle daraus gemacht mit Hallo Sarajevo. Wir hatten in der Nacht im Nachtprogramm einen riesen Ansturm von Anrufern und nochmals ein riesiges Hello von Studio 99 und Sarajevo nach Stuttgart.
Also, wisst ihr noch die Nummer 1?
Led Zeppelin war das.
Genau,
ich hatte richtig. Ich weiß es deswegen, weil ich einen Ausweis für das Reitstadion von unseren Veranstaltern und da war das Cover von Led Zeppelin drauf und ich sage, seid ihr verrückt, das sollte doch niemand wissen, was es ist. Aber das hat auch keiner gemerkt, dass das ist. Und an was ich mich erinnern kann, ist noch, dass für Irland haben wir Rory Gallagher gehabt und das war einer der letzten Auftritte.
Sein letzter Auftritt war das, ja.
Also genau. Das wusste ich nicht mehr. Ich weiß nur, einer der letzten, der war auch schon sehr stark gezeichnet, war auf der Bühne, hat er toll gespielt, aber er war praktisch schon ein ziemliches menschliches Wrack. Gesundheitlich auch. Aber ein tolles Konzert gegeben. Also typisch, der Musiker auf der Bühne ist, also das hat mich total fasziniert. Man hat ihn gekauft, die Bühne kriegt ihn nachher kaum mehr runter. Der hat sogar so gespielt, dass er nachher blutende Hände hatte, aber es war ein tolles Konzert, das weiß ich noch.
Und Jogi, um nochmal auf Sarajevo zurückzukommen, war das nicht so, dass die teilweise unser Programm dann dort live übertragen haben?
Ja, glaube ja. Jetzt, wenn du sagst, glaube ich ja.
Auch mit der deutschen Moderation. Ja. Und da haben wir gesagt, wir müssen uns auch was überlegen. Und so kam dann die Idee, das war das, was der Christoph Helmholtz angedeutet hat. Wir haben dann pro Stunde einmal ein Einminüter in ihrer Sprache, in Serbokroatisch, haben wir hier übersetzen lassen und sprechen lassen von Kollegen, die das konnten und haben denen eine Grußbotschaft geschickt. Und das hat die so beeindruckt nochmal, die fühlten sich dann als nicht vergessen. Und die saßen ja da letztendlich in einem Studio, was ein Luftschutzbunker war, das muss man sagen. Die hatten immer Angst, dass Artillerie einschlägt und das hat den sehr, sehr viel bedeutet. Und das führte mit auch dazu, dass dann die Tagesthemen sogar in einem Beitrag darüber berichtet haben.
Zu dem Zeitpunkt haben wir auch angefangen, den SDR3-Club dann aufzubauen, da erinnere ich mich. Und das waren so die ersten Anfänge auch von Merchandising. Wir haben damals eine Praktikantin gehabt, die Anke Bornträger, die irgendwann mal so ein paar Scribbles gemacht hat und dann so ein Logo entwickelt hat. Und aus diesem Logo haben wir dann auch T-Shirts machen lassen. Also alles ein bisschen mit wirklich mit Bordmitteln. Aber diese T-Shirts waren dann erstens ein Verkaufsrenner. Viele bei der Abschlussveranstaltung hatten dann diese T-Shirts an und wir haben die auch dann an die Partnerstationen geschickt. Und die fanden es natürlich auch klasse, dass man da jetzt ein T-Shirt hat mit dem Logo dieser Hitparade da drauf. Ne?
Das war dann insgesamt die Historie der Hitparaden bei SDR 3. Dann kam das Jahr 1998, das Jahr der Fusion. Und dann gab es eine sogenannte Fusionshitparade, der Start ins Weltall. Erinnert ihr euch noch, wie das war?
Dunkel. ich habe da viel verdrängt. Ich weiß nur, dass wir, also wir haben uns dann geeinigt. Wir haben ja damals auch einige gemeinsame Live-Veranstaltungen schon gehabt im Vorfeld. Ich weiß noch, im Heidelberger Schloss hatten wir so ein. Und da kam eigentlich auf, dass wir praktisch zum Start sozusagen da schon SDR 3 und SWF 3 ganz am Schluss zusammenschalten, vorher praktisch getrennt diese Hitparaden ausstrahlen.
Nee, die wurden zusammen.
Wurden die sogar zusammen? Ah, ich wusste nicht mehr genau.
Es gab zwei Aktuellsendungen von SWF 3 und SDR 3. Dann begann diese Hitparade Start ins Weltall mit vier verschiedenen Moderatorenpaaren. Ja. Stefanie Tücking, Matthias Holtmann, Thomas Schmidt, Patrick Lünen, Patrick Nehlmeier. Ich habe es vergessen.
Hat nicht sogar Anke Engelke damals noch
vielleicht, weiß ich nicht. Weiß ich
glaub,
nicht.
Glaub,
kann
ja.
sein.
Ja. Ja.
Also die haben jeweils zusammen moderiert und zwar auf dem Punkt Mitternacht. Und dann gab es aus dem Funkhaus in Baden-Baden von Hans-Peter Stockinger die Ansage, es wird SWR 3. Und dann spielte Grönemeyer im Baden-Airpark. So kenne ich die Geschichte.
Ich kann mich nicht daran erinnern, kann nichts dazu beitragen, weil nämlich eine gewisse Petra Zundel mich ein Jahr etwa vor der Fusion zu SDR 1 gelotst hat.
Das tut mir sehr leid.
Und bei dieser Hitparade war ich nicht dabei.
Aha. Ja, und es war 1999 logisch, es war zunächst mal eine SDR 3-Tradition, dass es SWR 3 aufgreift. Aber wir alle Beteiligten haben dann gemerkt, dass es eigentlich eine Tradition für SWR 1 ist, weil natürlich viele alte Titel dabei sind. SWR 3 ist dann ein aktuelleres Programm geworden und konnten dann auch mit der Musik nicht mehr so viel und wollten auch nicht so viel anfangen. Und deswegen konnte dann SWR 1, was aus der Logik des Musikformats eigentlich auch verständlich war, konnte dann SWR 1 die Tradition wieder im gegenseitigen Einvernehmen aufgreifen.
Genau, und dann begann aber die Tradition in anderer Form. Nämlich zunächst gab es gerechnete Hitparaden. 1999 die Jahrhundert-Hitparade. Da wurden aus allen möglichen Hitparaden wurde eine Hitparade zusammengerechnet.
Ja, da wurde also die englische, die amerikanische und die deutsche, die haben wir zusammengerechnet, weil die hatten wir.
Geschickt.
Nein, es geht ja auch darum, dass du die lückenlos hast. Und da haben wir dann so ein Punktesystem verteilt, dass wir praktisch sagen, der letzte, ich weiß gar nicht, ich kann nicht mehr genau sagen, ob wir die Top 50 genommen haben oder was, auf jeden Fall den letzten, den wir davon genommen haben, einen Punkt gekriegt und dann je weiter oben mehr und daraus ist eine Hitparade entstanden.
Sieger, wie gewohnt, Stairway to Heaven. Dann gab es noch eine zweite Hitparade in diesem Jahr, nämlich die LP des Jahrhunderts. Das war um Weihnachten rum.
Ja, das noch? Ja, das weiß ich noch. Das war eine Tradition, die wir schon hatten, dass wir immer abends am zweiten Weihnachtsfeiertag war das, glaube ich. Da war ja einmal dieser berühmte Sturm.
Genau, Lothar.
Genau. Und da habe ich mit Thomas gesendet, das weiß ich noch. Und die war eigentlich, das war eine reine, also keine gewählte Hitparade jetzt wie bei Postkarten, sondern das war eine Radioaktion. Also haben wir praktisch immer zwei, ich glaube, Viertelfinale, Halbfinale und Finale praktisch. Und wir haben da praktisch dann gesagt, die LP, die da am Schluss gewinnt, die wird in voller Länge gespielt.
War das nicht damals schon per TED oder Fred hieß es dann TED, bei uns?
Ja, genau, ja, richtig.
TED durften wir es nicht nennen, weil das genau, ZDF, das war, da ist Copyright drauf.
Es war jedes Mal unheimlich spannend, ob es klappt.
Aber wisst ihr noch, was gewonnen habt?
LP des Jahrhunderts weiß ich nicht mehr.
War es nicht Pink Floyd sogar,
kann ja, das sein? Richtig. Ja, richtig. Dark Side of the Moon.
Ich weiß nur, dass einmal, wo wir es vorher gemacht haben, Guns N' Roses, Use Your Illusion, Nummer 1 wurde ich und ich wusste, dass das erste Kanzlerwasen Rock Open Air zu 99% Guns N' Roses wird im Sommer von SDR 3 präsentiert. Habe ich damals, weiß ich noch, den Veranstalter Michael Ruß angerufen, ob wir damit raus durften und dann durften wir raus.
2001, auch wieder eine gewagte, in Anführungszeichen gerechnete Hitparade, die 70er. Kann man sich das erlauben, mehrere Tage am Stück nur 70er-Jahre-Titel zu spielen?
Heute nicht mehr wahrscheinlich.
War das so eine Fragestellung dabei?
Die Fragestellung gibt es bei solchen Aktionen immer. Aber ich habe festgestellt, dass normalerweise, wenn du populäre Musik spielst, ist das völlig egal. Weil auch in den 70ern gab es eine sehr unterschiedliche Musik. Da gab es die eher erwachsenen Rockmusik, Santana, so ein Platz für den Tiers und so weiter und genauso gut Movistars und so. Also du siehst, auch da ist die Bandbreite, die musikalische Bandbreite groß genug.
Jetzt können wir sicher ein Ratespiel machen, welcher Song gewonnen hat.
Das weiß ich nicht mehr, nee.
Doch, habe ich keine
Olivia Newton-John.
Ach ja. Jetzt genau, ja.
You're the one that I want.
Ja. Schau einer an.
Auf zwei die Village People, YMCA. 2002, 50 Jahre, 50 Stunden, 500 Hits. Das war 50 Jahre Baden-Württemberg. Ne? Mhm. Da wurden auch wieder alle möglichen Hitparaden zusammengerechnet. Und Nummer eins war, was Neues, was ganz Altes, was glaubt ihr? Bill Haley, Rock Around the Clock.
Das war die mit Rock Around the Clock.
Ja, genau. Und ab 2003 begann die Tradition wieder der gewählten Hitparade. Deshalb war die Hitparade 2003 auch Wahl 2003. Die Hörer konnten wieder abstimmen.
Ja.
Nummer eins, gewohnt, Led Zeppelin.
Genau.
Genau. 2004 die Motto-Hitparade, Männer und Frauen.
Genau, ja.
Was war da der Hintergrund, einfach mal einen anderen Weg zu finden?
Da war immer noch die Tradition, die wir von SZ3 hatten, dass wir nicht die gleiche Hitparade wählen lassen wollten. Verstehst du? Also, dass nicht der Abnutzungseffekt nicht da ist. Und dann haben wir gesagt, was können wir noch machen? Und dann haben wir, können ja Männer und Frauen praktisch mal abstimmen lassen. Das hat damals sehr gut funktioniert. Also, das hat so richtig ein bisschen polarisiert. Und da haben die Leute auch sehr gern mitgemacht. Die Ausstrahlung war ein bisschen schwierig, weil du musst ja zwei Hitparaden parallel spielen. Du musst ja dann gucken, welche Titel spielst du doppelt. Wir haben eigentlich viele Titel doppelt gespielt, aber wenn sie zu nah beieinander waren. Also da hatten wir ein ganz anderes Problem letztendlich der Ausstrahlung, als das wir sonst hatten. Auch viel aufwendiger auszurechnen und zu timen.
Und wie unterscheidet sich der Musikgeschmack von Männern und Frauen?
Also wenn wir es ganz platt sagen wollen, der Mann steht mehr auf Altrock und die Frau mehr auf moderne, neue Musik.
Und deshalb hat Summer of 69 gewonnen bei den Frauen.
Ja, genau.
Bei den Herren natürlich wie gewohnt.
Led Zeppelin,
Stairway to Heaven. 2005, Baden und Württemberg. Eigentlich wollen wir ja einen mit SWR1. Und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, das Land zu spalten, wenn man das wieder so gegeneinander polarisiert. War das ein Problem?
Das Problem war eigentlich, dass die Leute es gar nicht so genau so emotional gesehen haben. Wir wollten auch das thematisieren, dass die Badern immer auf die Württemberger schimpfen. Die Württemberger ertragen es eigentlich mehr, aber sind halt, wie gesagt, die landsmannschaftliche Trennung. Und haben gesagt, das lassen wir einfach mal sehen, was für einen Musikgeschmack jeweils das Land hat. Und da habe ich gedacht, ja, da kommt ein bisschen mehr Emotionen rüber und es kamen gar nicht so viele Emotionen rüber. Das war einfach eine doppelt ausgestrahlte Hitparade. Also da haben wir gesagt, so geht's nicht weiter. Wenn man es will, war es nicht so der Erfolg, wie man sich vorstellt.
Das Einzige, was war, das Badener Lied auf Platz 9. Das war das erste Mal, dass das Badener Lied so weit nach vorne kam. Ist das ein Zeichen der Heimatverbundenheit, was sich so ausdrückt über den Musikgeschmack?
Ja, es geht ja nicht nur um die Landesidentität, es geht auch um Regionalität. Äpfel und Pferdle auch, natürlich bei den Schwaben eine größere Rolle spielt als bei den Badnern. Aber wie der Jogi schon gesagt hat, das ist dann auch so eine Sache, die überschätzt man vielleicht im Vorfeld, weil das dann auch manchmal auch von politisch Interessierten auch gehypt wird. Aber ich meine, was macht ein Karlsruher, der in Sindelfingen lebt, ja? Oder ein Heilbronner, der in Freiburg wohnt? Ist der jetzt Baden oder Württemberger? Ich glaube, das musste man einfach auch spielerisch sehen. Und es war einfach mal, auch wie bei den Frauen und Männern, es war einfach mal ein Element, um das Interesse zu steigern. Aber ich denke, die Hitparade hat sich dann so als Ritual etabliert. Da hat keiner mehr gefragt, was ist da jetzt neu dran? Oder wenn einer sagt, es gewinnt immer Stairway to Heaven oder immer Queen, da beklagt sich keiner, sondern das ist so das Stöhnen, wie an Weihnachten wird immer Odo Fröhliche gespielt. Das ist einfach ein Ritual, das akzeptiert man so. Und das ist ein tolles Gefühl, unter Gleichgesinnten gemeinsam dann etwas zu feiern.
Interessant war schon, dass auch, also dieses Badnerlied war dann relativ weit vorne. Das Lied der Württemberger war eigentlich nicht vertreten in der ersten Hitparade, die wir da gemacht haben mit Baden und Württemberg. Allerdings, die Württemberger sind durch die Tatsache, dass das Badnerlied so weit vorne gewählt worden ist, offenbar aufgewacht. Und im nächsten Jahr haben sie dann das Lied der Württemberger auch in die Hitparade reingewählt, allerdings nicht ganz so weit nach vorne. Also dieses Badnerlied hat in Baden schon auch eine ganz andere Tradition. Merkt man ja auch mit in Freiburg, in Hoffenheim im Stadion.
Es wird ja auch gesungen. Ja.
Ich wollte gerade sagen, ja. Da haben sie begonnen, das Ding auch zu singen. Die haben ja das nicht von Anfang an in den Stadien gesungen. Die haben ja plötzlich das wiederentdeckt und haben das gefunden, das ist ganz toll und da fühlen wir uns wieder. Also das Badnerlied hat einen ganz anderen Stellenwert in Baden als in Württemberg, das Württemberglied. Wenn du viele Württemberger fragst, die wissen gar nicht, dass wir Württemberglied haben.
Das Württembergerlied ist Äffle und Pferdle. Das ist, finde ich, das ist die Hymne der Schwaben und ist doch in Ordnung.
Oder auf dem Vase, Grase, Tase oder so.
Aber Äffle und Pferdle, das ist, oder, das ist, ich
genau,
denke, das ist,
Bananenblumen.
Das sind, genau.
Stairway to Heaven war da auch der Siegertitel und auch in vielen, vielen der folgenden Hitparaden. Ich glaube, zweimal war jetzt Bohemian Rhapsody von Queen Siegertitel in den neueren Hitparaden. Könnt ihr erklären, wieso ausgerechnet Stairway to Heaven, dieser Song oder auch Bohemian Rhapsody vorne ist, eins von beiden? Was haben diese Songs gemeinsam, was eint sie, was trennt sie?
Sind beides große Werke. Also praktisch, das sind keine Werke, die so nebenher hörst, sondern wo du wirklich, also was eigentlich tatsächlich von der Rockmusik her sehr wertige Kompositionen sind. Led Zeppelin ist eine Riesenballade praktisch schon immer gewesen und hat auch damals Kultstatus gehabt. Und es war ja ganz interessant, Led Zeppelin war ja bei Hitparaden in Holland oder woanders, auch in England, haben die bei diesen Dauerhitparaden, gewählten Hitparaden, waren die auch immer unter den Top 5. Also das war schon so ein Kultlied und Bohemian Rhapsody ist eigentlich das Kultlied, das Rocklied an sich, wenn man jetzt gerade eben den Film über Queen gesehen hat, wie was das damals auch für eine Revolution war, dass du da einen 6-Minuten-Titel als Single rausbringen willst, also wie die Plattenfirma ja hier durchdreht hat. Und diese Ausstrahlung hat das Lied halt, das ist da, das war total gelungen, das ist diese Mischung aus Bombast und trotzdem Rockmusik, ich glaube, das macht's aus.
Das war eine Mini-Sinfonie, kann man ja schon fast, ja. Wenn man im klassischen Kategorien reden würde, war Bohemian Rhapsody einfach ein Stück, das einfach jetzt ja nicht nur zum Mitsingen angeregt hat oder zum Mitklatschen, sondern was die Leute auch einfach auch akustisch interessiert hat, wo sie immer wieder auch reingehört haben, wo man immer wieder auch neue Sachen gehört hat von der Akustik her, ist ja auch wirklich bombastisch produziert, dieses Lied. Und ich glaube aber, es ist auch nicht nur jetzt von der Machart her interessant, sondern es sind auch die Hymnen von der ganzen Generation, vielleicht der 68er, Post-68er Generation, die einfach mit diesen Hits aufgewachsen sind und die einfach in ihrer Jugend oder in unserer Jugend, muss man auch schon fast sagen, eine ganz große Rolle gespielt haben, weil wir es immer wieder bei Partys gehört haben, weil man auch dann immer wieder auch bestimmte Erinnerungen an solche Songs verknüpft. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, dass nicht nur die Qualität der Songs, sondern einfach auch die Situation, die Lebenssituation, wo man sowas früher eben öfter gehört hat, mit einer Rolle spielt.
Ihr drei seid von der ersten Hitparade vertraut mit den Hitparaden. Wie erlebt ihr heute die SWR1-Hitparade?
Sehr entspannt.
Aus dem Rentnerblickwinkel.
Nein, also was mir immer wieder aufgefallen ist, also wenn man so oft Hitparade macht, wir lassen jedes Mal auf die gleiche Art und Weise abstimmen und dann kommt eine Hitparade raus. Und das Problem, das wir eigentlich immer hatten, war, dass wir uns immer überlegt haben, wie kriegen wir die Leute wieder zu, dass sie abstimmen. Wenn wir die Hitparade dann spielen, dann sind die Nörgler plötzlich praktisch geht gegen null. Weil die Hitparade selber zu senden, das ging mir dann auch jedes Mal. Ich habe gedacht, soll man wieder eine Hitparade machen? Und jedes Mal, wenn wir sie ausgestrahlt haben, habe ich gedacht, boah, das ist einfach klasse. Das wirkt immer noch, das ist immer so was anderes, das ist was Tolles, es ist jetzt gelernt, im Herbst kommt die Hitparade und ich glaube, die überwiegende Mehrheit freut sich da jedes Mal drauf, dass sie diese 5 Tage wieder die Hitparade haben. Mhm. Also absolut, also ich glaube, das läuft sich gar nicht so richtig tot und ich habe mich immer geweigert, gebe ich zu sagen, dass wir dann irgendwie Titel ersperren, also praktisch, dass Led Zeppelin nicht mehr gewählt werden durfte, dann wird es Bohemian praktisch, dann darf irgendwann Bohemian nicht mehr gewählt werden, dann gesagt, dann ist ja keine Hitparade eigentlich.
Da wird es wahrscheinlich auch Riesenproteste geben, wenn wir bestimmte Titel nicht mehr zur Wahl stellen würden. Ja. Ich erinnere mich, wir haben ja dann auch Werbekampagnen gemacht zur Hitparade mit diesen Wortspielereien, da gab es ein Motiv, wo drauf stand, stürzt Led Zeppelin ab. Also wo wir einfach als Aufmerksamkeit des starkes Plakates versucht haben, einfach in die Köpfe der Leute reinzubringen, dass es wieder die Hitparade gibt. Und da gab es massive Proteste, ob wir denn jetzt mit diesen Plakaten gezielt versuchen würden, Led Zeppelin von Platz 1 zu stürzen. Also da gab es wirklich Reaktionen, die man eigentlich gar nicht für möglich hält, wo man merkt, die Leute sind so emotional bei der Geschichte dabei bis heute, dass es einfach toll ist, das zu sehen, was für eine Ausstrahlung sowas haben kann. Und der große Erfolg ist bis heute einfach auch darin begründet, dass es halt eine Woche Formatbruch ist. Wir haben halt ein sehr strenges Musikformat oder überhaupt Programmformat bei SWR1. Und wenn halt eine Woche lang dieses Format ausgehebelt wird, das hat einfach eine Attraktivität. Aber das könntest du nicht 52 Wochen im Jahr machen, sondern das kannst du eben nur eine Woche machen im Jahr.
Hans-Peter, wie ist für dich die Hitparade heute?
Ja, ich freue mich jedes Mal, dass so eine Idee damals vor 30 Jahren, von der man überhaupt gar keine Ahnung hatte, dass die funktionieren kann, dass die immer noch funktioniert. Ich freue mich auch, dass Musik den Leuten so wichtig ist. Das ist mehr als nur Genudel oder Gedudel oder Abspielen, sondern, wie es der Christoph schon gesagt hat, das sind Erinnerungen, das ist Lebensart. Da hat einer seine Frau kennengelernt oder eine Frau war mit ihrer Tochter im Konzert und solche Geschichten. Da spielen sich ganze Lebenserfahrungen auch mit ab. Und wenn man dann bei der Abschlussveranstaltung ist, dass so viel Leute, tausende Leute, Gleichgesinnte, jetzt nicht Gleichgeschaltete, aber Gleichgesinnte von der Lebensart, dass denen das so wichtig ist, dass das denen so gefällt, dass die so heiter feiern können, was uns Deutschen nicht immer so gegeben ist. Einfach mal heiter feiern, das finde ich schon klasse. Und da freue ich mich jedes Mal, wenn ich sowas erlebe. Und man muss sich andersrum vorstellen, wenn man sagt, ja, immer wieder die Hitparade, was wäre eigentlich, wenn es die nicht mehr gäbe? Ich glaube, da wären viel, viel mehr Menschen traurig, als die, die jetzt immer wieder mal sagen, ja, muss das eigentlich sein und wäre es nicht mal an der Zeit, dass man das jetzt einstellt. Ich glaube, man muss es so rumsehen. Und dann kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass jeder mit dem Klammerbeutel gepudert wäre, der so ein tolles Instrument aufgeben wollte, dass das eigentlich überhaupt nicht angemessen wäre.
Was mich da hoffnungsfroh stimmt, dass es auch in Zukunft weitergeht mit dieser Idee, ist gerade bei der Abschlussveranstaltung, für die ich ja inzwischen auch zuständig bin, dass da viele junge Leute kommen, die eigentlich ja nicht aufgewachsen sind mit der Musik, die hauptsächlich in den Top Ten zu hören ist, die aber diese Art von Musik, glaube ich, neben dem, was sie vielleicht sonst in ihren Clubs oder in sonstigen Zusammenhängen erleben, dass diese Art von Musik für die auch irgendwie ein Anziehungspunkt ist. Und wir merken es immer, dass also auch die Zusammensetzung des Publikums bei der Abschlussveranstaltung in der Stuttgarter Schleierhalle, dass die auch immer jünger werden und dass die auch als Party sehen, aber auch diese Art von Musik auch feiern. Und da lässt doch hoffen, dass das auch in Zukunft weitergeht.
Für die sind ja manche Titel nicht Oldies, sondern völlig neu.
Genau.
30 Jahre Hitparade. History. Für uns in Baden-Württemberg. SWR 1.